Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Gestern habe ich ein Gespräch mit Eike Schmidt aufgezeichnet, dem Direktor der Uffizien in Florenz. Das werden Sie gleich hören. Am Anfang, wir waren übers Internet verbunden, gab es ein Rascheln. Wir haben versucht, das wegzukriegen. Ging leider nicht, aber seien Sie beruhigt, das hört im Lauf des Gesprächs wirklich auf. Auch in Italien hat die Regierung letzte Woche verfügt, die Museen des Landes wegen Corona erneut zu schließen. Und Eike Schmidt, der Direktor der Uffizien, gehörte zu den Kritikern dieser Entscheidung. Vorgestern nun ist er selbst positiv auf Corona getestet worden. Aber er hat unsere Internetverabredung nicht abgesagt. Eike Schmidt, buongiorno.
Buongiorno, guten Morgen. Ja, ich habe die Entscheidung zum einen kritisiert, zum anderen aber auch für Verständnis geworben. Ich habe vor allem unterstrichen, dass die Museen Orte waren, die aufgrund ihrer wenigen Besucher in den letzten Wochen überhaupt keine Menschenaufkommen zu verzeichnen hatten, ganz im Gegensatz zu den Straßen, zu Supermärkten, Restaurants. Und da wir auch die Sicherheitsvorkehrungen ganz rigoros einhalten. Aber ich habe auch um Verständnis geworben für die Schließung, denn es geht bei der Schließung ganz offensichtlich darum, generell die Menschen zu motivieren, nicht aus dem Haus zu gehen. Das heißt eine Art Lockdown Soft. Und natürlich hat unser kulturelles Angebot eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Bevölkerung. Aber wir müssen es eben auf andere Weise kommunizieren, auf Distanz über die technologischen Medien.
Sie sind jetzt gleich voll eingestiegen und haben mir nicht die Chance gegeben, dass ich Sie erstmal frage, wie es Ihnen eigentlich geht.
Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe keine Symptome, habe regelmäßig Fieber gemessen, auch kein Fieber. Das heißt, ich hoffe, so wird es bleiben. Toi, 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 dass das nun klappt.
Das wünschen wir Ihnen auch. Haben Sie eine Ahnung, wo Sie sich angesteckt haben könnten?
Ich habe eine Person getroffen letzte Woche, die dann nachträglich auch positiv getestet wurde. Deswegen habe ich mich ebenfalls testen lassen zur Sicherheit. Das habe ich ein paar Mal gemacht in den letzten Monaten. Bin immer negativ rausgekommen, diesmal eben positiv. Das ist die wahrscheinliche Ansteckungsquelle. Außerhalb des Museums jedenfalls.
Eigentlich hatte ich vor, Sie heute aus Florenz zu begrüßen, aus einem der berühmtesten Museen Europas, den Uffizien. Das ist wegen Corona ein schöner Traum geblieben, aber ich kann den Direktor Eike Schmidt zumindest fragen, Herr Schmidt, wo Sie mich zuerst hingeführt hätten, wenn ich heute in die Uffizien gekommen wäre?
Ich hätte Sie wahrscheinlich zunächst in den Giotto-Saal geführt, ein Raum, der wichtig ist als Werk der modernen Architektur. Dann hätte ich Sie wahrscheinlich zur Tribuna gebracht, dem achteckigen Raum, in dem ursprünglich die größten Schätze der Uffizien vereinigt wurden. Und dann hätte ich Sie aber auch gefragt, was Sie sehen möchten. Es gibt so viel zu sehen in den Uffizien. Ich hätte Ihnen wahrscheinlich auch einige der neuen Galerien gerne gezeigt.
Mich hätte natürlich auch überhaupt der ganze Gebäudekomplex interessiert. Uffizi, das sind im Italienischen ja eigentlich Büros. Leiten Sie ein ehemaliges Bürohaus?
Das ist ursprünglich als Bürohaus gebaut worden, so eine Art West Wing als Regierungszentrum für die einzelnen Magistrate des Großherzogtums Florenz erschaffen. Aber schon 20 Jahre nachdem mit dem Bau begonnen wurde, hat Francesco Primo begonnen, Kunstwerke in die Uffizien zu bringen. Und zwar zunächst in den langen Korridor auf italienisch Galleria. Deswegen sprechen wir heute noch von Galerie. Das war die prototypische Galerie als Kunstraum. Und der andere Raum, das andere Zentrum, in dem Kunst aufbewahrt und ausgestellt wurde, war eben die Tribuna.
Manche Kunsthistoriker sagen ja auch, die Uffizien seien das erste Museum Europas. Dieser gesamte Gebäudekomplex damals wurde ja gebaut im Auftrag der Medici. Und die letzte Repräsentantin der Familie Medici, Anna Maria Luisa, hat die Familienschätze dann der Stadt Florenz vermacht, unter der Bedingung, dass sie für immer in der Stadt bleiben. Heißt das, Leihgaben sind grundsätzlich nicht möglich?
Das ist ein Missverständnis. Also die Anna Maria Luisa de' Medici hat etwas rechtsgeschichtlich viel Bedeutenderes und Innovativeres getan, denn sie hat die Kunstschätze nicht der Stadt Florenz vermacht, sondern vielmehr der nachfolgenden Dynastie, den Habsburg-Lothringern, aber denen auferlegt, die Werke nicht aus Florenz und nicht aus der Toskana zu entfernen. Das ist das Innovative daran. Man hat damals noch nicht an Leihgaben, vor allem nicht an Leihgaben außerhalb des eigenen Territoriums gedacht. Selbstverständlich organisieren wir Ausstellungen, aber wir leihen auch Kunstwerke aus, über 1000 jedes Jahr in beide Richtungen. Und auch während der jetzigen Zeit haben wir etwa eine Ausstellung mit 42 Werken in Hongkong, die im Oktober eröffnet wurde. Und da dort die Epidemie sehr gut unter Kontrolle ist, gibt es dort jeden Tag auch über 2000 Besucher. Das heißt, unser Museum hier ist geschlossen, aber in einem ganz anderen Kontinent, in einem ganz anderen Kontext sind einige unserer Kunstschätze durchaus zugänglich. Mhm.
Wann waren Sie, Herr Schmidt, überhaupt zum ersten Mal in Ihrem Leben in den Uffizien?
Das war in den 80er Jahren. Damals bin ich mit meiner Großmutter und meinem Bruder nach Florenz gefahren für eine Woche. Und das war am letzten Tag. Meine Großmutter, die Florenz ganz gut kannte, hat uns empfohlen, als allererstes in das Museum und die Kirche von San Marco zu gehen. Und das ist auch das, was ich nach wie vor allen anderen weiterempfehle bis auf den heutigen Tag. Denn wenn man die Medici, den Beginn der Medici, den Beginn der Renaissance verstehen möchte, es ist dort, wo die Medici zuerst Kunstwerke, aber auch illuminierte Handschriften in Auftrag gegeben haben. Und im Grunde genommen, wenn man eine historische Perspektive auf die Stadt entwickeln möchte, muss man da anfangen.
War das der Anfang Ihrer Italienliebe und Ihres Interesses an der Kunstgeschichte?
Also ich habe mich für Kunst auch vorher schon interessiert, aber zusammen mit vielen, vielen anderen Dingen. Ich habe mich auch sehr für Natur interessiert, ich habe mich für Literatur interessiert. Dass ich dann mich für ein Kunstgeschichtsstudium entschied, war viel, viel später. Bin dann aber 1991 mit einem Erasmus-Stipendium nach Bologna gegangen. Und ich glaube, seitdem hat mich dann Italien nicht mehr losgelassen.
Es folgte auch ein Stipendium für Florenz. Sie haben 6 Jahre am Deutschen Kunsthistorischen Institut dort über die Geschichte der Uffizien geforscht, promoviert über die Ebenholzskulpturen der Medici. Beschreiben Sie mal eine besonders schöne.
Es gibt keine Ebenholzskulpturen, das ist ein Übersetzungsfehler. Hier geht es um Elfenbeinskulpturen.
Und das haben Sie nicht korrigiert bei Wikipedia.
Doch, ich glaube, wenn Sie Wikipedia aufschlagen, dann sehen Sie, dass das korrigiert wird. Und dann hat jemand anders das wieder zurückkorrigiert. Das geht also immer wieder hin und her.
Also Elfenbein.
Es geht um Elfenbeinskulpturen. Das war damals ein ganz, ganz kostbares Material, das seit dem späten 15. Jahrhundert nach Europa importiert wurde. Tatsächlich hat der Palazzo Pitti, der zu den Uffizien gehört, einige der allerältesten Elfenbeinskulpturen aus Afrika, aus dem heutigen Kongo. Die kamen als diplomatische Geschenke nach Florenz, wie überhaupt die meisten Kunstwerke aus Übersee. Die Medici waren sehr stark interessiert an Werken aus allen Winkeln der Erde. Deswegen haben wir auch chinesisches Porzellan. Wir haben eine der größten Sammlungen an islamischen Teppichen in der ganzen Welt, die eben seit dem 16. Jahrhundert nach Florenz kamen.
Sie sind verheiratet mit der italienischen Kunsthistorikerin Roberta Bartoli. Haben Sie sich im Museum kennengelernt?
Nein, in der Bibliothek des Kunsthistorischen Instituts, heute Max-Planck-Institut in Florenz. Sie ist spezialisiert auf Malerei des 15. Jahrhunderts und auch auf kulturelle Diplomatie, dass sie in Venedig und in Rom unterrichtet. Das heißt, unsere Interessensgebiete sind nah genug zusammen, dass uns nie langweilig wird, aber auch nicht so stark, wir also ständig miteinander im Clinch liegen würden.
Sich in der Bibliothek kennenzulernen, ist filmreif, finde ich. Da spricht man ja nicht, man guckt nur.
Das ist absolut richtig. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr geguckt als Sie damals bei mir, bei der ersten Begegnung.
Der Kunsthistoriker Eike Schmidt hat vor Florenz 15 Jahre überwiegend in den USA gearbeitet. Er war Kurator an der National Gallery in Washington, anschließend am Getty Museum in Los Angeles und er hat das Minneapolis Institute of Arts geleitet. Derzeit, Herr Schmidt, schauen die Europäer ja eher befremdet auf das, was in den USA passiert. Wie war das Leben und Arbeiten dort für Sie?
In den amerikanischen Museen spielt generell das Education Department, also die Vermittlungsarbeit, eine viel, viel größere Rolle als in den europäischen Museen. Es ist auch deswegen, da die Amerikaner keine natürliche Beziehung zu den Museen normalerweise haben. Generell sehen viele Amerikaner ein Museum nur als eine weitere Möglichkeit auch der Unterhaltung an, also so wie auch Theater, Musik. Insofern steht man dann in einem ganz anderen Konkurrenzfeld als etwa in Europa, wo es ja ganz festgefügt ist, dass also Theater oder klassische Musik jedenfalls und Museen, also kulturelle Angebote sind, mit denen man sich von Jugend auf vertraut macht. Mhm. Das ist in Amerika anders. In den letzten Monaten während der Corona-Krise haben viele Museen sich dafür entschieden, die museumspädagogischen Programme stark zu verkürzen oder sogar zu streichen. Das ist natürlich sehr problematisch und das ist auch eigentlich dem Geist der amerikanischen Museen ganz zuwider, denn es ist sehr bekannt, dass die amerikanischen Museen, die ja grundsätzlich nur in ganz wenigen Fällen staatliche Unterstützung bekommen, die hängen natürlich von Menschen ab, die sich irgendwann mal in ihrem Leben für ein Museum beginnen zu begeistern und dann an einem bestimmten Punkt entweder durch Freiwilligenarbeit oder auch finanziell dem Museum helfen. Und sowas kann man nur machen, wenn man auf die Leute zugeht.
2015 sind Sie dann Direktor der Uffizien in Florenz geworden, zurückgekommen ins gute alte Europa. Das war ein ziemlicher Paukenschlag als erster Ausländer an der Spitze dieses Museums. Und Sie haben gleich mal einen Reformprozess eingeleitet. Was war denn Ihr Auftrag?
Ja, der Reformprozess findet noch auf verschiedenen Ebenen statt. Zum einen ging es um eine administrative Reform, verschiedene kleine Museen zu einem großen zu fusionieren. Aber vor allem haben wir Energien freigesetzt für Bereiche, die strategisch wichtig sind. Und das gab es vorher eben überhaupt nicht. Dazu zählt ganz bestimmt gerade die Vermittlungsarbeit, die Kommunikation, auch durch ein neu eingerichtetes Department für Social Media und unsere Webseite. Als ich eintraf, hatten die Uffizien noch nicht mal eine Webseite. Inzwischen haben wir sie also reich bestückt. Wir haben über.
Das würde ich gerne nachher noch ein bisschen später vertiefen und uns wirklich genauer anschauen. Gerade würde ich noch bleiben wollen bei dem, was man ja auch Museumsrevolution genannt hat in Italien. Mitverantwortlich dafür und auch für ihre Wahl war der damalige und heute wieder amtierende Kulturminister Dario Franceschini. Wie abhängig ist denn Ihre Arbeit von der jeweiligen italienischen Regierung? Sie haben ja in den 5 Jahren 4 Regierungen erlebt.
Im Prinzip, die tägliche Arbeit ist sehr, sehr unabhängig. Und das ist dank der Tatsache, dass zunächst 30 und inzwischen über 40 Museen eine Teilautonomie zugestanden wurde, ist eine finanzielle und wissenschaftliche, aber auch organisatorische Autonomie. Der einzige Bereich, der nach wie vor ganz zentral von Rom verwaltet wird, ist das Personal. Und das ist auch ein problematischer Bereich, da es hier auch wirklich an allen Ecken und Enden fehlt. Aber was wir tatsächlich aufgrund unserer Organisationsfreiheit tun können, ist, dass man den Menschen verschiedene Aufgaben gibt, als das vorher der Fall war. Und das hilft enorm. Also dadurch haben wir unsere Funktionalität sehr stark steigern können, aber auch unseren wissenschaftlichen Output sehr stark steigern können.
Das klingt jetzt sehr nach Unabhängigkeit. War das anders in der Zwischenzeit unter der Regierung der Cinque Stelle?
Da war die Bestrebung tatsächlich, alles wieder zu zentralisieren, zu einem Status zurückzukehren, der schon 2001 aufgegeben war. Also es war ihnen nicht genug, einfach nur einen Schritt zurückzumachen, sondern gleich mehrere Schritte zurückzugehen zu einer Zentralverwaltung, die aber in den letzten Jahrzehnten dazu geführt hat, dass es in den Museen überall mangelte. Also das war auch stark demotivierend. Vielleicht war das Element, was am meisten zum Erfolg dieser teilautonomen Museen geführt hat, dasjenige, dass die einzelnen Einheiten eine Selbstverantwortlichkeit bekommen haben. Früher war es so, bis 2015, dass alle Einnahmen an Rom abgetreten wurden und dann die Zuteilungen von finanziellen oder auch personellen Ressourcen völlig unabhängig von der eigenen Leistung war, was enorm demotivierend war. Jetzt ist es so, dass nur 20% an Rom abgetreten werden und wir mit den 80% entscheiden können, was uns strategisch wichtig ist.
War, Herr Schmidt, die Sorge vor dem Rückschritt durch die Cinque Stelle der Grund, dass Sie sich vor 2 Jahren, war es glaube ich, beworben haben in Wien auf den Leitungsposten am Kunsthistorischen Museum?
Also das war noch kurz davor. Es war so, dass die ersten 2 Jahre sehr schwierig waren. Also da gab es Widerstände aus verschiedenen Richtungen gegen die Reform.
Auch gegen Sie als Ausländer?
Das weniger. Also das gab es zwar in der Presse ab und an, dass man gesagt hat, ja, aber was für ein Skandal, dass hier ein Ausländer unser prestigereichstes, unser bedeutendstes Museum führt. Aber das hat sich in der wirklichen Arbeit, im wirklichen Leben, hat sich das überhaupt nicht gezeigt. Es gab eben viele, die auch von der Dysfunktionalität der Museen profitiert haben. Angefangen mit Reiseagenturen. Die Uffizien selbst hatten ja keine Webseite, die dann fiktive Webseiten der Uffizien ins Netz gestellt haben und da dann überteuerte Tickets verkauft haben über diese Webseite. Es hat sich aber dann gezeigt, dass mit einem funktionierenden Museum, also generell die Stadt Florenz, also viel stärker auch wirtschaftlich mitnimmt vom Tourismus und von den Museumsbesuchen, aber vor allem auch die Bevölkerung selbst unmittelbar viel stärker profitiert durch die Angebote, die eben direkt an die Bevölkerung gerichtet sind. Das gab wirklich da einen großen Sinneswandel. Aber auch Österreich hat sich in der Zwischenzeit ja verändert. Österreich hatte vor 3 Jahren ja noch ein eigenes Kulturministerium, was es heute nicht mehr hat. Für mich war es wirklich eine Entscheidung für Italien.
Als Sie dann abgesagt haben, einen Monat vor Amtsbeginn im Oktober 2019, also sehr kurzfristig, das hat für einigen Unmut gesorgt. Was war da los bei Ihnen?
Das war in Italien genau der Moment, in dem, während die Koalition schon zerbrach, versucht wurde, mit aller Kraft die Museumsreform zurückzudrehen, zurückzubrechen, müsste man eigentlich sagen. Und ich sah es vor Augen, dass, und nicht nur ich, sondern es waren also viele, die mich wirklich angefleht haben, zu bleiben, denn nur dadurch konnte ich dann auch sichern, dass wir wirklich die Errungenschaften weiter beibehalten konnten. Dann gab es im allerletzten Moment einen plötzlichen Regierungswechsel. Der frühere Kulturminister Franceschini kam wieder ans Ruder und da habe ich dann die Möglichkeit gesehen, dass wir all das, was wir nicht erreicht hatten, doch noch in Angriff nehmen konnten. Und das war mir eben auch sehr stark am Herz. Ich wusste, dass hier meine Präsenz wirklich einen Unterschied machen würde und tatsächlich auch gemacht hat. Das kann ich ja rückblickend jetzt auch bestätigen. Mhm. Also es war einfach eine Frage der Verantwortlichkeit. Für mich selber wäre es sicher viel bequemer gewesen, auch besser bezahlt, wenn ich nach Wien gegangen wäre. Aber es geht mir darum, wir leben ein einziges Mal auf dieser Welt und hier sehe ich wirklich, dass ich etwas Wichtiges verändern kann, was dann auch wirklich allen zugute kommt. Das war dann der Grund für mich.
Seit einer Woche sind auch in Italien wieder die Museen geschlossen. Bereits geplante oder schon vorbereitete Ausstellungen werden aufs nächste Jahr verschoben. Eike Schmidt, was macht ein Museumsdirektor mit einem geschlossenen Museum?
Ja, zum einen versuchen wir so viel wie möglich an unseren anstehenden Umbauarbeiten dran zu bleiben und die voranzutreiben. Das geht sogar schneller, wenn keine Besucher da sind. Das ist natürlich nicht gewollt, aber wenn wir schon geschlossen sind, immerhin können wir da dann hinter den Kulissen etwas voranbringen und wenn wir dann wieder offen sind, sind wir da viel, viel weiter. Das kann aber natürlich nicht das Einzige sein. Es ist ganz gefährlich für ein Museum geschlossen zu sein und vor allem für einige Monate geschlossen zu sein. So war es ja bei der ersten Schließung zwischen März und frühen Juni. Es ist wichtig, eine Präsenz zu behalten und das ist heutzutage zum Glück möglich, dank der Webseiten, dank der sozialen Medien.
Wie kann ich die Uffizien von zu Hause aus besuchen, nutzen, was lernen? Wie kann ich Spaß haben? Was haben Sie sich einfallen lassen?
Ja, wir sind auf 5 Social-Media-Kanälen präsent. Jeden Tag gibt es ein neues Foto eines Kunstwerkes aus den Sammlungen. Es können also durchaus auch botanische Besonderheiten haben. Es gibt ja einige Pflanzen bei uns, die im 16. und 17. Jahrhundert ihr eintrafen und die nach wie vor im Garten wachsen. Dazu gibt es kombiniert mit dem Foto dann immer einen Text. Und es ist nicht immer notwendig eine kunsthistorische Erklärung. Wir haben etwa jeden Montag eine philosophische Diskussion. Dann haben wir regelmäßig eine Paarung eines Kunstwerkes der bildenden Kunst mit einem Zitat aus der Literatur oder Poesie, einfach um die Leute zum Nachdenken zu bringen. In der Tat, was die meisten Besucher anzieht, sind unsere Videos. Und jetzt haben wir seit letzter Woche mit der neuen Schließung auch 2-mal in der Woche Direktübertragung aus dem Museum. Da kann man dann eine unserer Kuratorinnen oder hoffentlich bald auch wieder mich sehen. Wir erklären einzelne Kunstwerke, einzelne Säle. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dann im Chatfeld Fragen zu stellen, auf die wir dann antworten. Das ist also auch ganz gut gestartet.
Wir begegnen da aber nicht nur Kuratorinnen und Kunsthistorikern, sondern auch einer der wichtigsten italienischen Mode-Influencerinnen. Die haben sie vor dem berühmten Botticelli-Gemälde Die Geburt der Venus fotografiert. Und inzwischen spricht man in Italien wohl vom Chiara Ferragni-Effekt. Chiara Ferragni hat auf Instagram 20 Millionen Followerinnen. Inwieweit profitieren die Uffizien von so einem Coup?
Da haben wir sowohl, was unsere Social Media angeht, als auch, was unsere Besucher angeht, aber vor allem demografisch profitiert. Und ich würde sagen, vielleicht gar nicht so sehr wir als Firmen die Besucher profitiert, denn wir haben ein anderes Publikum bekommen. Chiara Ferragni kam im Juli zu uns, hat dann ihren Besuch auch dokumentiert. Sie hat ein Fotoshooting gemacht an einem Abend, und zwar für eine Modezeitschrift. Und sie hat dann aber für uns auch ein kurzes Video aufgenommen, in dem sie ihre Followers eingeladen hat, zu kommen. Und die kamen dann auch tatsächlich, und zwar sofort. Wir konnten das messen. Wir hatten dann eine Zunahme von Besuchern, aber vor allem von jüngeren Besuchern unter 25, von über 27%. Und das hat den ganzen Sommer über angehalten. Das ist sicher nicht ausschließlich Chiara Ferragni zu verdanken, sondern auch unserer Präsenz auf solchen sozialen Medien, die vor allem von jüngeren Leuten
selbst
benutzt werden.
Selbst bei TikTok sind Sie.
Genau, wir sind auch bei TikTok seit Ende April und haben auch da schon über 50.000 Followers.
Also die Plattform, die von den ganz jungen Jugendlichen vor allem als App genutzt wird, in der kurze Videos gedreht werden. Was für Videos stellen denn die Uffizien da rein? Geben Sie mal ein Beispiel.
Ja, also das sind selbstironische Videos vor allem. Wir haben uns das angeschaut, was für eine Sprache, eine visuelle Sprache auf diesem Medium überhaupt funktioniert. Da haben wir also eine Gruppe gebildet von überwiegend jüngeren Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Departments. Und es sind aber häufig auch, niemand von denen ist jung genug natürlich. Wir haben zum Beispiel zum Corona-Thema etwa eine Abstraktion eines Virus, der durch die Seele wie ein Plastikball springt, und dann sieht man die Medusa von Caravaggio, die ja selbst mit ihrem wilden Schlangenhaar um den runden Kopf herum, also diese Form aufnimmt und die dann Coronavirus ruft, und dann zieht sie sich eine Maske an, um sich davor zu schützen. Also insofern solche Dinge, die eben nicht ganz traditionell Kunstgeschichte kommunizieren, sondern immer mit einem ironischen Twist. Also das ist ganz wichtig.
Aber es gab auch einen kleinen Shitstorm dazu. Also es war die Rede von grenzenloser Vermarktung, warum das nötig sei, sich so zu verrenken, um die Jugend ins Museum zu holen. Gehen Sie davon aus, dass die Jugendlichen dann wirklich kommen und das echte Gemälde sehen wollen?
Ja, das haben wir nun gesehen, dass das tatsächlich so ist. Das zeigen unsere Zahlen. Vergangenen Sommer lagen wir 20% höher. Normalerweise, selbst in den Sommermonaten, in denen wir mehr Jugend im Museum haben, mehr als 18-19% an Leuten unter 25 hatten wir bislang nie, während wir jetzt zwischen 30-45% hatten und in einer Woche sogar fast 50% erreicht haben an jungen Leuten. Also das zeigt es ganz deutlich. Wir haben sogar Zuschriften bekommen von Eltern, die uns geschrieben haben, dass sie früher immer Probleme hatten, ihre Kinder zu überreden, ins Museum zu kommen, wenn jetzt ihre Kinder sie gebeten haben, sie in die Uffizien zu bringen. Also sowas gibt es auch, und das sind sehr schöne Erfolgserlebnisse.
Die Kritik am Eurozentrismus vieler Museen, die führt dazu, dass sich die Häuser nach und nach bemühen, mehr Weltoffenheit zuzulassen. Eike Schmidt, wie wird das an den Uffizien in Florenz diskutiert?
Ja, die Medici selbst waren schon sehr, sehr weltoffen, haben Weltkunst gesammelt. Und zwar zum einen haben sich um diplomatische Geschenke bemüht und sie auch bekommen. Zum anderen aber haben die Medici auch auf dem mittelmeerischen Kunstmarkt Werke, die über die Seidenstraße kamen, also chinesisches Porzellan als auch islamische Teppiche erworben und gesammelt. Wir haben eine der größten historischen Sammlungen überhaupt auf diesem Gebiet. Es gibt afrikanische Kunst, wir haben südamerikanische Kunst, und wir haben das also in verschiedenen Ausstellungen zum Thema gemacht, etwa eine große Ausstellung zu Florenz und dem Islam vor 3 Jahren. Wir haben aber auch durchaus auf ganz anderen Ebenen seit 2 Jahren uns bemüht, die Präsenz etwa von afrikanischen und afrikanischstämmigen Menschen in unserer Sammlung aufzuzeigen. Denn es gibt ganz, ganz viele Porträts des äthiopischen Königs im 16. Jahrhundert bis hin zu freigelassenen Sklaven, die in der Toskana im 17. Jahrhundert arbeiteten und dargestellt wurden durch Porträts. Das ist alles in unserer Sammlung vorhanden, ist auch ausgestellt. Wir haben einige Werke nur aus den Depots holen müssen. Das meiste war schon ausgestellt. Wir haben aber auch hier auf verschiedenen Ebenen, etwa durch eine digitale Ausstellung auf unserer Webseite und dann durch Interpretationen, durch Videos auf Facebook, diese Aspekte vertieft und einfach gezeigt, wie lange diese Tradition schon präsent ist.
Das zeigt also, in welcher Weise Museumsarbeit durchaus politisch sein kann. Sie haben sich auch an diesem sogenannten Black Presence-Projekt internationaler Museen beteiligt und den Künstler zum Beispiel Tesfaye Urgesa eine Ausstellung in Florenz ermöglicht vor 2 Jahren. Auch er stammt aus Äthiopien, lebt in Deutschland. Hat er denn in Florenz gemalt, also direkt in Auseinandersetzung mit alten Gemälden?
Als er hier war, hat er gezeichnet. Ich glaube, er malt hauptsächlich in seinem Studio in der Nähe von Stuttgart. Aber das war tatsächlich die erste monographische Ausstellung, die einem afrikanischen Künstler gewidmet war in den Uffizien, in der Geschichte der Uffizien. Es wird nicht die letzte bleiben. Wir bereiten derzeit eine Ausstellung mit dem Künstler Sami Bloji vor, die im kommenden Jahr gezeigt werden wird und die stärker in direkter Auseinandersetzung mit unseren Werken vorbereitet wird von dem Künstler.
Den Namen habe ich nicht verstanden.
Sami Bloji ist der Name. Das ist unseres Erachtens ganz wichtig, diese Stimmen auch präsent zu haben, gerade in dem Chor der von den Medici selbst und auch von den Habsburg-Lothringern dann gesammelten Werken, die ja überhaupt keine geografischen und kontinentalen Grenzen kannten.
Zu der politischen Museumsarbeit gehört natürlich auch das Thema Raubkunst. Rückgabe von Raubkunst beschäftigt auch die Uffizien. Im vergangenen Jahr hat Deutschland ein wertvolles Barockgemälde zurückgegeben. Vaso di Fiori von dem holländischen Maler Jan van Huysum. Die Nazis hatten das Ende des Zweiten Weltkriegs 1944, wie es immer heißt, entwendet. Merkwürdiges Wort, finde ich. Wie genau ging das denn vonstatten?
Ja, die Florentiner Kunstschätze waren alle ausgelagert während des Zweiten Weltkrieges in Villen außerhalb von Florenz. Ganz gegen Ende des Zweiten Weltkriegs 1944 hat dann die deutsche Wehrmacht auf dem Rückzug einige der Kunstschätze, all die Kunstschätze, der sie habhaft werden konnte, in Richtung Norden zum Brennerpass hin transportiert. Ganz klar war die Intention, sie über die Grenze in das damalige Deutsche Reich zu bringen. Das ist ihnen nicht gelungen. Allerdings bei diesem Transport, der dann kurz vor dem Brennerpass, also zum Halt gekommen ist, wurde entweder gewaltsam eine der Kisten geöffnet oder aber vielleicht fiel sie auch herunter, wurde dadurch geöffnet. Die Tatsache ist, dass eine Reihe von Werken, die in dieser Kiste waren, dann verschwanden und nicht 1945 von den Amerikanern zurück nach Florenz gebracht wurden, wie all die anderen Werke, die bei diesem Kunsttransport dabei waren. Viele der Werke kamen dann relativ schnell in den 50er Jahren, vor allem dem Abkommen zwischen Adenauer und de Gasperi 1953, wieder nach Italien zurück. Man fand sie auf dem Kunstmarkt, vor allem in einzelnen Fällen dauert es noch etwas länger, bis in den 70er Jahren. Es gibt aber noch Werke, die fehlen, und von diesen fehlenden Werken war in der Tat die Blumenvase, Vaso di Fiori, das wichtigste, das bedeutendste Werk. Es gab die allerersten Hinweise auf die Existenz dieses Werkes 1989, kurz nach dem Mauerfall. Und es gab ab 1991 dann verschiedene Versuche, dieses Werk auf den Markt zu bringen.
Wo war es denn?
Oder eben auch im Besitz einer deutschen Familie, die es dann letzten Endes freiwillig an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben hat. Und die Bundesrepublik Deutschland hat es dann nach Italien gebracht. Diese Rückgabe hat wirklich dazu geführt, dass wir jetzt die Kunstgeschichte auch wieder viel vollständiger erklären können, abgesehen davon, dass es tatsächlich noch eine Wunde aus dem Zweiten Weltkrieg war, die noch nicht geschlossen war.
Durch den ersten Lockdown sind den Uffizien in Florenz 10 Millionen Euro an Einnahmen entgangen, etwa 1 Million Besucher. Eike Schmidt, was bedeutet das für Sie, für Ihre Institution?
Zum Glück haben wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet, sodass wir jetzt mit diesen Einnahmen aus 2018, 2019 unseren Betrieb trotzdem noch weiterführen konnten in diesem Jahr und weiterführen können. Natürlich wird sowas nicht endlos möglich sein. Wir hoffen also sehr, dass diese Schließung in diesem Winter dann hoffentlich vorerst die letzte bleiben wird und dass sich überhaupt natürlich die pandemische Lage weltweit verbessern wird. Das ist natürlich unsere allererste Hoffnung überhaupt, sonst lässt sich ja eigentliche Museumsarbeit auch gar nicht machen, die auf der Präsenz beruht. Man wird niemals einen echten Museumsbesuch in Präsenz durch einen virtuellen ersetzen können. Und zwar nicht so sehr aus technischen Gründen, denn da kann man sich durchaus annähern, sondern vor allem, was das Erlebnis, den sozialen Kontext angeht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also das müssen wir im Auge behalten. Was das Inhaltliche angeht, was das Finanzielle angeht, werden wir trotzdem einen Beitrag vom Staat bekommen. Das ist uns zugesichert worden, um uns auch weiter zu helfen. Aber klar, also gerade wenn die eigene Museumsarbeit, die eigene programmatische Arbeit auf den eigenen Einnahmen beruht, ist es eben sehr wichtig, dass wir also jetzt dank der Einnahmen aus den vorigen Jahren das jetzt auch weiterführen können.
Eike Schmidt, erstmal wünschen wir Ihnen gute Genesung, auf dass Sie Ihre Corona-Infektion gut überstehen. Und ich danke sehr, dass Sie unser Gespräch heute trotzdem möglich gemacht haben. Alles Gute und Grüße nach Florenz.
Ja, Grüße nach ganz Deutschland und alles Gute auch Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.